Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 231. Das Blutbad Silicon Valley Bank scheint zu Ende zu sein. Auf jeden Fall für die Leute, die ihr Geld da drin hatten oder wieder haben. Pip, zum Anfang, ich habe mich dieses Wochenende ein paar Mal gefragt, was würdest du wohl machen, wenn alles weg wäre? Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende. Also kein Geld mehr, keine Aktien, keine Firmenanteile. Du wachst eines Morgens auf und alles steht da mit einer schwarzen Null.
Dann würde ich ein Jahr Podcast machen, dann bin ich wieder Millionär. Relativ easy. Ich habe da natürlich eine Sekunde darüber nachgedacht, aber der Fakt ist ja, ich halte bei keiner Bank Cash in, also höher als die Einlagensicherungsgrenze. Das heißt, meinetwegen können die Banken alle pleite gehen. Also nicht alle, das wäre problematisch, aber mich hätte es null tangiert, ehrlich gesagt. Also ich wüsste auch nicht, also warum sollte man auch mehr als, also warum sollte man so viel Cash auf dem Konto haben?
Genau, wenn du Cash brauchst, musst du Papa Klöckler fragen.
Also genau, also A, kann ich mir mehr Geld bei dir leihen und B, also der deutsche Sparer oder Sparerin hat natürlich durchaus teilweise hohe Cash-Positionen, aber manchmal. Und bei Firmen braucht man das vielleicht, aber nee, hat mich relativ gechillt getroffen in dem Fall.
Und bevor ich dich frage, wie dein Wochenende war und du uns einmal durch die ja wilden 48 Stunden des Wochenendes begleitest, hättest du mal angenommen, du hättest jetzt hier Pip Ventures oder die Pip-App und die hätte irgendwie 10, 20, 30 Millionen Finanzierungsrunde geclosed. Ja. Wie hättest du das Geld verteilt? Hättest du alles in einer Bank gehabt?
Nee, natürlich nicht. Also du springst ja schon zur Conclusio quasi, aber nee, natürlich nicht. Also ich bin mir wieder überrascht. Also es gab mehrere Statistiken, aber einmal aus den USA und aus UK, einmal 31, einmal 35% der Firmen, Sekunde, ich rufe mal die UK-Statistik auf, die war wirklich brutal. Also sagen wir mal, stark vereinfacht, rund ein Drittel der angesprochenen Gründer und Gründerinnen haben gesagt, dass die Silicon Valley Bank ihre einzige Bankverbindung sind. Und dabei hielten sie im Schnitt 3,4 Millionen Pfund, also rund 4 Millionen Euro, im Median immer noch 600.000 Pfund, rund 700.000 Euro bei den Banken. Und das ist eigentlich, also es kommt drauf an, sagen wir, wenn du noch keinen CFO hast oder sich wirklich niemand darum kümmert, vielleicht weißt du es nicht, aber dann ist das vielleicht auch mal ein Punkt, wo VCs tatsächlich Value adden könnten und ihren Startups, also das einmal besprechen einfach, das ist ja, man kann ja so eine Art Checklist machen, wenn man irgendwo investiert, so, das sind unsere Best Practices, da raten wir sehr zu und dann hat man was für Fire, also man bei der Due Diligence, also ich würde behaupten, ich mache natürlich nicht die Financial Due Diligence, aber ich sehe teilweise in Decks, dass das Geld verteilt ist auf verschiedene Banken und dass das so als Good Practice gilt. Ich weiß, dass es, ich würde gerne Role Model nennen, aber ich kann natürlich nicht über nicht öffentliche Daten sprechen oder so, aber ich kenne viele Companies, die das sehr, sehr gut machen und das auf verschiedene Banken und Geldmarktfonds, also Geldmarktfonds sind eben keine Deposits, deswegen, sondern das sind ja verbriefte Papiere, das heißt, die sind sicher. Das Es gibt viele, die das sehr gut managen, aber es gibt auch ein Drittel, die das nicht machen. Aber ich würde sagen, wenn du dich CFO schimpfst und das nicht und alle sein Geld also über der Einlagengrenze bei einer Bank hast, dann hast du deinen Job schlecht gemacht. Und dann musst du nochmal irgendwie ein CFA machen oder nochmal zurück zur Uni oder so. Das sollte man eigentlich wissen, dass das ein Klumpenrisiko ist. Und es hängt natürlich noch davon ab, wie groß die Bank ist, ne? Wobei, wir haben das bei Credit Suisse gesehen, die in Schieflage ist. Ich glaube, die Deutsche Commerzbank ist sicherlich nicht in totaler Schieflage, aber auch nicht, sagen, AAA-Bank mehr. Viele anderen europäischen Banken schlittern immer mal hin und her. Und sofern man nicht bei einer Top-Top-Top-Bank ist, und selbst da gibt es halt systemische Risiken, würde ich jedem raten, also wer jetzt nicht davon betroffen war oder gerade nochmal mit einem blauen Auge, beziehungsweise es gab ja kein blaues Auge, sondern es gab ein umgeknicktes Haar jetzt als Strafe und vielleicht ein graues Haar, was man übers Wochenende bekommen hat, wenn man wirklich schützen musste. Und es war bestimmt keine schöne Zeit, das verstehe ich auch, aber ich hoffe, dass das mindestens dabei rumgekommen ist, dass man die Lesson gelernt hat und jetzt sein Verhalten ändert und sein Geld sicherer verteilt oder sicherer lagert. Wenn nicht, aber mein Gefühl ist, dadurch, dass es ja keine richtige Backpfeife gab, wird das wieder nicht passieren. Und Leute vergessen das zu schnell. Eine ganze Generation wird denken, Banken sind sicher und dann passiert es irgendwann eben doch.
Lass anfangen. Wir haben das letzte Mal gesprochen am Freitag. Wir haben Freitagvormittag aufgenommen und am Abend nochmal kurz gesprochen. Was war damals der Stand und wie ist dann das Wochenende verlaufen?
Ich würde mal einen schnellen Recap nochmal machen. Also A, ist ja schon so komplex, dass es bestimmt nicht schadet, wenn man das nochmal hört. Wenn nicht, kann die ersten 5 Minuten skippen. Ich versuche mich zu beeilen und vielleicht lernen dann doch noch Leute Details und dann bildet sich im Nachhinein ja immer auch mehr Klarheit. Also es geht um den Kollaps der Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank ist mal als eine kleine Regionalbank im kalifornischen Silicon Valley gestartet, vor ungefähr 40 Jahren. Hat natürlich einen Großteil einerseits der Weinindustrie vom Silicon Valley, das ist jetzt weniger wichtig, aber auch der Startup-Industrie und der Tech-Industrie als Kunden. Ungefähr jedes zweite Startup hat in irgendeiner Weise eine Bankverbindung zur Silicon Valley Bank. Die Gründer und Mitarbeiter selber sind oft dort und auch viele VC-Fonds managen dort ihre Fonds oder haben eine Beziehung. Und zudem nutzen manche Startups natürlich auch die Banking-Dienstleistung, um zum Beispiel Kunden auszuzahlen oder Payroll-Services, also Gehaltsbuchhaltungs-Services anzubieten. Hatten wir Rippling, glaube ich, genannt letztes Mal als Beispiel. Wir hatten auch gesagt, ich warte darauf, dass der erste Marktplatz sagt, dass er Kundengelder über die Silicon Valley Bank geschoben hat, da ist jetzt rausgekommen, Etsy hat das getan. Also sozusagen, wenn der Kunde bezahlt, kauft was auf Etsy, bezahlt, dann vergeht ja irgendwie ein Tag oder so oder 2 Tage, je nachdem, wie lange die Hold-up haben oder das im Trustee-Account haben, bis das der Merchant bekommt. Die hat zum Beispiel das Geld bei der Silicon Valley Bank geparkt, das ist schon problematisch. Wie auch immer. Also du hast ein sehr hohes Cluster-Risk, könnte man sagen, also eine Konzentration auf der Kundenseite. Die sind alle in einer Industrie. Die verhalten sich alle relativ zyklisch. So, die Venture-Industrie ist, es fällt immer das Wort Boom-Bust-Cycle, den es gibt. Ne? Es explodiert alle 10 Jahre oder einmal in der Dekade der ganze Markt und danach kommt immer eine Phase des moderaten Wachstums oder die erste Depression, dann moderates Wachstum, dann die nächste Bubble. Das heißt, es gibt eine hohe Zyklizität. Die Bubble-Phase war zuletzt 2020, 2021 sicherlich, wo sich die Einlagen, also Einlagen sind die Guthaben der Kunde bei einer Bank, der Kunden ungefähr vervierfacht haben. Also das Balance Sheet, die Assets-Seite, die Assets der Kunden sind, die Deposits der Kunden sind von rund 40 Milliarden auf über 200 Milliarden angestiegen 2020, 2021. Auf einmal war die Silicon Valley Bank die 16. größte Bank in USA. Jetzt war das aber natürlich zu einer Nullzinsphase, wo es keine Zinsen gab. Das heißt, was macht die Silicon Valley mit dem ganzen Geld? Um Geld zu verdienen, will sie die natürlich trotzdem anlegen, zumal sie ihren Kunden auch Geld geben wollte. Also selbst zu Negativzinsen hat sie in Europa zum Beispiel Nullzinsen erlaubt. Das heißt, sie wollte irgendwie noch attraktiv Geld anlegen, damit sie den Kunden irgendwas geben kann oder einfach auch Plus macht oder Marge macht und hat das Geld in langfristige Staatsanlagen und also sogenannte US Treasury Bills oder T-Bills investiert, mit Laufzeiten zwischen 3 und 10 Jahren, teilweise wird gesagt noch länger, und MBS, Mortgage-Backed Securities, also zusammengemixte Hauskredite, die insgesamt ein gutes Risikoprofil und trotzdem eine minimale Rendite haben. Und die liefen, wie gesagt, relativ lang, diese Kredite, während die Kundengelder natürlich prinzipiell sehr beweglich sind. So, Was jetzt passiert ist, ist, dass die Zinsen gestiegen sind. Und man muss sich vorstellen, dass wenn die Zinsen steigen, werden Niedrigzinsanleihen relativ gesehen wertlos. Ich erkläre nochmal ein bisschen anders wie letztes Mal, vielleicht einfacher, warum das passiert. Man kauft die immer für 100 US-Dollar. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, der Einfachheit halber, die laufen nur 3 Jahre. Wenn ich 1,8% Zinsen drauf bekommen habe, dann ist die zu Ende der Laufzeit 105 Dollar wert. Richtig? Also so rund, ne? 1,8 durch Zinseszins lasse ich jetzt mal ein bisschen weg, der Einfachheit halber, sind wir so rund bei 105 Dollar, die ich zurückbekomme am Ende, wenn das endfällig wäre. So, wenn jetzt der Marktzins auf 4,5% Zinsen steigt, dann ist etwas, was mir in 3 Jahren 105 Dollar zahlt, nur noch 91, 92 US-Dollar wert. Ne? Dann käme man nämlich über die 4,5% auch auf 105. Das heißt, die Renditen der Wertpapiere nähern sich alle an. Und dadurch verfällt die Niedrigzinsanleihe im Kurs. So. Das ist aber kein Problem, weil man kann sie einfach halten, bis sie fällig ist. Dann kriegt man 100% des Geldes und seine Zinsen zurück. Und zudem gibt es eine Sonderregelung, dass man diesen Wertverfall nicht abschreiben muss in der Bilanz. Also man muss nicht sagen, wir haben hier Aktien, die Anlagen, die einen Wertverlust haben oder Treasury Bills, die einen Wertverlust haben, sondern es gibt eine Ausnahmeregel für explizit diese Papiere, dass wenn man die bis zur Maturity, also bis zum Ende hält, dann kann man so tun, als hätten die den gleichen Wert. Warum es die Sonderregel gibt, frag mich nicht. Die Silicon Valley Bank war eine der Banken, die sehr stark dafür lobbyiert hat, dass das so bleibt und dass kleine Banken wie sie niedrigere Anforderungen, weniger Stresstests oder weniger harte Stresstests bekommen. Auf jeden Fall mussten die diese. Und von diesen Papieren hatten sie wahrscheinlich so 90 Milliarden ungefähr. Das heißt, die Abschreibung, die sie hätten tätigen müssen, nach guter Buchhaltung eigentlich, wären 15 Milliarden gewesen, was das Eigenkapital der Silicon Valley Bank höchstwahrscheinlich konsumiert hätte. Und damit wäre sie, also eigentlich war sie stehend K.O., könnte man sagen. Sonst hat nur ein Katalysator gefehlt. Dann die Buchverluste dieser Bonds, die sie gekauft hat, um damit Geld zu machen mit den Kundengeldern. Die haben ihr eigenes Eigenkapital übertroffen. Nur ist es eben so, dass man das nicht so verbuchen muss wegen einer Ausnahmeregelung. Deswegen konnten sie so tun, als wäre alles okay. Jetzt ist aber eine Sache passiert, nämlich dass ebenfalls durch das Steigen der Zinsen es anfing, den Startups schlechter zu gehen, beziehungsweise der Funding-Markt für Startups ausgetrocknet ist. Dadurch haben VCs weniger Geld in den Markt investiert. Die Kunden der Silicon Valley Bank, die dort Einlagen machen, sind aber Startups und Gründer. Wenn die jetzt alle nicht neues Geld bekommen, aber weiter eine hohe Cashburn haben, dann konsumiert quasi Cashburn die Höhe der Einlagen der Startups. Also die Gründer verkaufen keine Secondaries mehr, die Startups kriegen kein neues Funding oder deutlich weniger neues Funding. Und auf einmal sinken die Guthaben, weil ja die Startups weiter irgendwelchen Leuten Geld bezahlen müssen und das Geld abfließt. Plus hinzu kommt wahrscheinlich noch, dass natürlich auch die Geschäftskunden bei der Silicon Valley Bank, wenn irgendjemand tatsächlich mehr Geld bieten sollte, sie sehr schnell ihre Meinung wechseln können und sehr opportunistisch und dynamisch das Bankhaus wechseln. Ich glaube, dass das tatsächlich weniger der Fall war, aus einerseits, weil die Kunden relativ stark gebunden waren an die Bank. Teilweise zum Beispiel, wenn du Venture Funding bekommen hast, Venture Debt Funding von der Silicon Valley Bank, also die hat auch Kredite an Startups vergeben. Venture Debt heißt einfach gesagt, man nimmt ein Fremdkapitaldarlehen auf, die Bank borgt dir Geld zu relativ hohen Zinsen, wenn deine Firma einen einigermaßen gesunden Cashflow hat und das zurückzahlen kann oder wenn deine VCs mehr oder weniger dafür bürgen, dass sie es zurückzahlen oder das Fremdkapital eben das Geld zuerst bekommt, wenn es alles schief geht. Und das zusätzlich bekommt die Silicon Valley Bank dafür Warrants, also Optionsscheine mehr oder weniger auf die Performance der Firma. Das heißt, wenn eine Firma wirklich gut läuft, dann partizipieren sie überdurchschnittlich und ab und an werden sie mal das Geld abschreiben müssen. Das war ein zusätzliches Geschäft. Wenn jetzt ein Startup dieses Venture Debt genommen hat, also sich Geld gebockt hat bei der Silicon Valley Bank, dann musste sie das dort auch lassen bei der Silicon Valley Bank. So, das heißt, der Teil des Geldes war schon mal gebunden an die Silicon Valley Bank und konnte sich eben nicht dynamisch wegbewegen. Aber er konnte wegschmelzen, wenn die Firmen das Geld einfach ausgegeben haben. Sie konnten es nur nicht einfach zu einer anderen Bank transferieren. Und hinzu kam, dass viele VCs einfach gesagt haben, wenn du mit uns arbeitest, erwarten wir, dass du bei der Silicon Valley, zum Beispiel Y Combinator, hat gesagt, das ist unser präferierter Banking-Partner, die verstehen uns am besten, park dein Geld doch bitte da.
Ja, und ich hab am Wochenende gehört, dass auch für Fonds es gar nicht so einfach ist, relativ schnell ein Bankkonto aufzumachen. Und ähnlich wie bei Fonds und bei Startups ist es ja dann immer irgendwann, kommt der Punkt, wo man ganz schnell ein Bankkonto braucht, weil man jetzt gerade beim Notar war oder weil man jetzt irgendwie das schnell über die Runde bringen möchte. Und da war Silicon Valley Bank wohl immer die einfachste Adresse, weil sie halt alle Player im Markt gekannt haben und man halt als VC, Fonds, Startup unheimlich schnell was eröffnen können.
Genau, das ist definitiv nicht einfach. Ne? Fondsstrukturen sind relativ kompliziert. Du hast eine Managementgesellschaft, also General Partner, Limited Partners, eventuell verschiedene Feeder Funds, die da reinführen. In den Funds gibt's ganz viele Stakeholder, die wiederum in den Fonds investieren, Kapitalgesellschaften hauptsächlich und nicht private Personen. Also selbst wenn es High Net Worth Individuals sind, investieren die in der Regel über eine Holding oder ihr Family Office. Das heißt, du hast sehr verzweigte Firmenstruktur, du musst viel Know Your Customer machen, musst bei jedem fragen, bist du nicht eigentlich der Schwager vom Präsidenten von Mosambik und tausend Sachen, das ist aufwendig, das ist reguliert und in der Regel macht es auch Sinn, das schwer zu machen. Die Silicon Valley hat hier erkannt, wie man das einfacher macht, die konnten besonders gut damit umgehen, waren daher der präferierte Partner. Ja, genau, das stimmt schon, das war der Grund, warum man sich auch gern auf die verlassen hat, aber das hat eben dieses Klumpenrisiko, dieses Cluster-Risk geschaffen. Genau, wo waren wir? Also, warum die Deposits schmelzen jetzt ab? Weil die Startups Geld verbrennen, weil kein neues Funding reinkommt. Eventuell ein paar Kunden auch die Bank wechseln, um noch höhere Zinsen zu bekommen, obwohl die Silicon Valley Bank sehr hohe Zinsen bezahlt hat. Was auch ein anderes Problem ist, dass sie jetzt sehr hohe Zinsen zahlen mussten, um die Deposits zu halten bei sich. Und gleichzeitig, ja, das Geld selber aber für langfristig für 1,8% angelegt haben und aber schon zuletzt deutlich mehr als 2%, jetzt zuletzt wahrscheinlich sogar 3% Zinsen gezahlt haben. So, das ist schon mal kompliziert als Bank, wenn man langfristig Geld billig verleiht und kurzfristig teuer anlegt. Das ist eigentlich nicht, was man machen soll. So, jetzt eskaliert das Ganze ein bisschen. Und zwar, die Deposits fließen ab und sie brauchen Liquidität. Verkaufen deswegen einen Teil ihrer Anlagen, dieser Bonds, also das sind Staatsschuldverschreibungen oder eben verbriefte Häuserkredite, MBS. Und dabei entsteht ein Buchverlust von 1,8 Milliarden, weil sie eine kleine Fraktion dieser 90 Milliarden an MBS und T-Bills verkauft haben.
Ich wollte fragen, wo wir jetzt sind.
Wir sind
jetzt
noch Mittwochabend. Wir sind noch Mittwochabend, genau. Also noch vor unserem letzten Podcast. So, wir stellen immer noch da.
Ich erzähle es einfach gerne. Vor zwei Podcasts.
Genau.
Bis dahin ist eigentlich noch alles gut.
Ja und nein. Also nach außen ist noch alles gut. Man muss sagen, es gab wenige Personen und im Nachhinein ärgern sich jetzt natürlich viele, inklusive mir. Man hätte das sehen können. Es gab Mitte Februar einen guten Financial Times Artikel von unter anderem Dan McCrum, der auch die Wirecard-Geschichte gebrochen hat, die das gesehen haben. Es gibt einen Partner bei Green Oaks, den wir letztes Mal erwähnt haben. Ich habe den Namen natürlich wieder vergessen. Der das erkannt hat. Es gab einzelne Twitter- und Reddit-User, die darüber geschrieben haben, das vermutet haben, gute Analysen. Der breite Markt, muss man relativ klar sagen, hat das nicht gesehen. Der hat den Kurs zwar nach und nach absteigen lassen von der Silicon Valley Bank, weil Tech-Krise, das hat man schon verstanden. Aber wie schlecht es steht, obwohl das eigentlich klar war, weil diese Buchverluste, also wenn du siehst, da sind viele Anleihen und unter dem Punkt Hold to Maturity, dann weißt du eigentlich, und die haben Zinssätze unter 2%, dann weißt du eigentlich, da gibt's lauernde Verluste, die irgendwann eintreten werden. Und dann kannst du das auch ins Vergleich zum Eigenkapital setzen. Und einerseits hätte man drauf kommen können, aber im Nachhinein sind alle klüger. Also nach außen, der Markt hat noch geglaubt, alles ist gut. Ganz wenige Personen haben das erkannt. Ich glaube, zuletzt hatte dann auch Peter Thiel sich negativ geäußert. Aber der große Markt dachte noch, alles ist gut. Jetzt entsteht dieser 1,8 Milliarden Verlust und die Silicon Valley Bank denkt, es wäre der richtige Zeitpunkt, ihr Balance Sheet, ihre Bilanz wieder mit liquiden Mitteln zu verstärken und will dadurch dafür neue Anteile rausgeben. Also will die ein neues Equity raisen, bietet dafür verschiedenen institutionellen Anlegern quasi neue Aktien an. Also sie geben neue Aktien raus, verwässern Altaktionäre, kriegen dafür aber neues Cash, haben bis zu 2,25 Milliarden gesucht, um die Eigenkapitalseite zu stärken. General Atlantic sollte allein 500 Milliarden davon übernehmen. Viele andere haben aber gepasst. Jetzt wird klar, dieses Equity Funding am Donnerstag funktioniert nicht oder nicht so gut wie gedacht. Das beginnt sich rumzusprechen. Der CEO hat keine besseren Worte, als man soll mal ganz ruhig bleiben. Und jetzt setzt so eine Art, noch nicht Panik, aber zumindest stille Post ein, dass Leute beginnen zu reden und sagen, da könnte was in Schieflage sein. Warum müssen die sich überhaupt rekapitalisieren? Warum brauchen die neues Eigenkapital? Wenn die jetzt Bonds abgeschrieben haben und die haben 90 Milliarden von diesen Bonds, müssten die anderen nicht auch abgeschrieben werden eigentlich? Und es entwickelt sich einfach eine Art Lauffeuer und die ersten beginnen noch mehr Geld. Also bisher haben wir eher ein strukturelles Problem, dass Geld abgezogen wird. Und jetzt kommt eigentlich ein relativ klassischer Bankrun dazu. Wobei man eben sagen muss, der Bankrun ist jetzt wirklich das Resultat des vorherigen Missmanagements, ne? Weil denn die Kernaufgabe der Bank ist eigentlich so eine Art Fristenkonkurrenz zu wahren. Das heißt, ich kann Geld nicht langfristig verleihen zu niedrigen Zinsen, wenn ich kurzfristig sagen sehr liquide Guthaben habe, die jederzeit abgezogen werden können. Ne? Also ich kann das als Bank managen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will von den Kunden Festgeld. Ihr müsst mir das Geld, so wie Klarna das gerade macht. Ne? Ihr müsst, wenn ihr mir das Geld für 3 Jahre gibt, dann bekommt ihr so und so viel Prozent. Dann kriegt ihr ein bisschen mehr Zinsen, wenn ihr es mir länger gibt, weil ich dann die Fristenkonkurrenz besser managen kann. Oder du sagst, ich kaufe kurz auf der Anlageseite kurzfristigere Staatsanleihen. Dann kriege ich weniger Zinsen, weniger Rendite. Aber ich kann schneller agieren auf beiden Seiten. So, was hier sozusagen falsch gelaufen ist, ist, ich habe auf einer Seite eine sehr wankelmütige Kundschaft, die außerdem 100% ähnlich strukturiert ist, also alle letztlich, die ähnlich sich verhalten, und auf der anderen Seite sehr langfristig. Dieses Kernprinzip der Fristenkonkurrenz verletzt. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wenn ein Kunde mir sozusagen Geld für einen Tag gibt, kann ich das auch nur für einen Tag verleihen. So eng ist das nicht, ne? Sondern man muss halt das einfach managen im Sinne von, man kann zum Beispiel sagen, ein Viertel meiner Kunden wird niemals von heute auf morgen das Geld abziehen. Also zum Beispiel bei einer normalen Bank, die hat ja alle möglichen Kunden, ein paar Geschäftskunden, ein paar öffentliche Kunden, ein paar Privatkunden, und Oma Erna wird zum Beispiel nicht freitagabends per Online-Überweisung 200.000 Euro zu einer anderen Bank schieben. Sondern im Schnitt werden die älteren Leute ihre Sparguthaben langsam entsparen oder ihre Rente immer weiter da raufgezahlt bekommen. Das ist sehr berechenbar. Ne? Und wenn es dem Bäckermeister schlecht geht, geht es dem Kfz-Betrieb vielleicht besser oder der Kneipe. So gleicht sich das aus. Du bist diversifiziert und kannst sagen, von 100% dieser Einlagen kann ich vielleicht 25% langfristig anlegen, weil wie wahrscheinlich ist es schon, dass alle gleichzeitig ihr Geld sehen. Ne? Das heißt, diese Fristenkonkurrenz managt man, ich würde die aber nicht so 100% eng auslegen. Hier war sie aber definitiv überstrapaziert, ne? Weil wie sich gezeigt hat, und das ist eigentlich das, woran man ganz gut sieht, wie sich dieses Klumpenrisiko äußert, dass innerhalb von 24 Stunden von diesen 190 Milliarden Einlagen 42 Milliarden versucht wurden abzuziehen. Also ein Viertel der gesamten Einlagen wurde abgezogen. Und da muss ich vorstellen, eine normale Bank, da bewegt sich in einem Monat bei Zinsänderungen vielleicht 1% hin und her, würde ich schätzen, oder vielleicht 2, ne? Aber dass 25% immerhin von 24 Stunden sich bewegen, das wäre bei jeder gut diversifizierten Bank vollkommen unmöglich. Und deswegen kann die mit dem Geld auch langfristiger, risikoreicher arbeiten. Hier ist es aber eben schiefgegangen.
Ja, und vor allem das Krasse an der Nummer ist ja, dass es sich so, also dass es auf jeden Fall von außen so aussieht, als ob es einfach nur ein paar Leute sind, die so einen Group-Chat haben und darüber gesprochen haben und dann ihre, also alle anderen per E-Mail, Chat, was auch immer, animiert haben, das zu machen. Also ich würde gerne mal die Timeline sehen von allen Abbuchungen. So einmal, und was ich so derbe krass finde, ist, dass das überhaupt möglich ist.
Sieht aus wie der LinkedIn-Graph von Mark Andreessen wahrscheinlich. Also, also es sind ein paar VCs, die sagen Thought Leader sind. Ne? Das Problem ist hier wieder Thought Leader und ihre sagen willigen Schafe, die direkt folgen. Und klar, wenn 2, 3 große VCs sagen, das war's, seid mal lieber vorsichtig, dann fangen deren Companies an zu agieren. Natürlich schreiben die Gründer und Gründerinnen ihren besten Kumpels, sag mal, Was ist mit, habt ihr nicht auch Geld bei der Silicon Valley Bank? Oder die VCs schreiben ihren konnektierten VCs. Und so breitet sich das wie ein Lauffeuer aus. Und die Frage ist eher, warum nur 42 Milliarden? Und man muss sagen, dass ein Großteil dieser 190 Milliarden war nicht versichert. Ne? Also die Einlagensicherung ist bis zu $250,000 durch die FDIC, das ist die Federal Deposit Investment Committee oder so. Also deren Einlagensicherung. Die versichern nur 250.000 und die meisten hatten aber Millionen dort offenbar. Und viele haben es einfach trotzdem noch nicht abgezogen. Aber ja, das ist quasi, der Herdentrieb hat eingesessen und das ist eigentlich, was nicht passieren darf. Ne? Jede andere Bank ist auf der Einlagenseite einigermaßen diversifiziert. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass auch nur 10% der Kunden ihr Geld abholen. Aber ich würde behaupten, bei 25% der Einlagen, da würde fast jede Bank pleite gehen, wenn das passiert. Also das ist schon kompliziert. Und wenn, wie gesagt, musst du eigentlich irgendwelche Wertpapiere haben, die du eben sehr kurzfristig liquidieren kannst. Und das Problem war eben hier, dass auf der Asset-Seite der Bank, also wo man hätte schnell hingreifen können, um Geld zu besorgen, da lag nur langfristiges Zeug, nämlich Anlagen, Venture Debt in Startups, langfristige T-Bills und langfristige Mortgage-Backed Securities, die man nicht ohne Schaden kurzfristig zu Geld machen konnte, sondern nur, indem man noch größeren Schaden verursacht hätte.
Was mich auch überrascht hat an der ganzen Sache ist, dass man das Geld einfach so schnell rauskriegt. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn es irgendwie mehr ist als vielleicht mal 500.000 oder so, dass man dann vielleicht noch irgendwelche Prozesse machen muss oder sonstiges. Also und was mich auch wahnsinnig interessieren würde, ist, wie viel von den Leuten haben dann in der Not auf einmal was gemacht, was richtig Grauzone oder illegal ist. Also mal kurz das Geld an das eigene Konto überwiesen und gesagt, hier, ich mache jetzt hier ein Personal Darlehen von keine Ahnung wie viel Millionen, einfach weil sie kein anderes Firmenkonto hatten.
Das wäre, also sagen wir, du bist selber noch bei der Bank of America und deine Firma ist bei der Silicon Valley Bank und du weißt gar nicht wohin. Genau, es gibt so Gründer und Gründerinnen, die auf Twitter schildern, wie sie versucht haben, schnell bei der UBS oder anderen großen Banken Konten zu eröffnen. Ist ja tatsächlich gar nicht so einfach. Klar, im Zweifel willst du es irgendwo parken und das macht schon Sinn. Kann man ihnen nicht verübeln.
Was ist denn jetzt besser? Also mal angenommen, du bist jetzt hier wieder dein Unternehmer mit der PIP-App. Und hast deine 10 Millionen geraced, was wäre besser? Deine Investoren warnen dich oder deine Investoren warnen dich nicht?
Das Beste ist, deine Investoren sagen dir in dem Moment, wo sie die 10 Millionen überweisen, auf welche drei Konten sollen wir das eigentlich überweisen? Also nicht, was ist deine Bank, sondern auf welche drei Konten sollten wir dieses Geld verteilen? So einfach ist es eigentlich schon. Damit kann viel Schaden verhindert werden, indem man, wenn man Millionenbeträge irgendwohin überweist, vor allen Dingen an Startups, deren Fiduciary man auch so ein bisschen ist als Investor, dass man sagt, auf welche drei Konten soll ich das überweisen? Oder vier oder fünf?
Gut, also einfach gesagt, hast du schon mal irgendwo an mehrere Konten was überwiesen?
Ich schiebe selten Millionen durch die Welt tatsächlich. Also ich bewege mich mit 98% meiner Überweisungen unter der Einlagensicherungsgrenze. Ab und an, ja, geht mal was.
Ja, ich glaube, das größte Learning ist hier mit den Eiern und dem Korb, ne? Also das müssen jetzt einfach alle verstanden
haben. Es ist wortwörtlich die Eier und der Korb. Also natürlich macht das Arbeit, drei Konten zu verwalten und Geld ständig aufzuteilen. Aber du kannst ja auch sagen, im Quartal, der hat drei Monate, den Januar zahlst du aus dem einen Konto, oder den ersten Monat im Quartal zahlst du aus dem einen Konto, den nächsten aus dem und den nächsten aus dem.
Genau, und das letzte ist für den Private Chat.
Das macht definitiv Aufwand, aber es ist wortwörtlich so, wie du hast 18 Eier und einen 6er Karton und du kannst jetzt entweder 6-mal den Weg gehen und den Karton voll machen, wieder leer machen am Ende, oder du machst unten eine Schicht aus 6 Eiern und dann fängst du an zu stapeln und gehst den Weg nur einmal. Aber hier haben alle gesagt, hey, stapeln und einmal gehen ist doch einfacher. Und wir sind doch bei der coolen Bank und unser VC hat irgendwie für die gebürgt, mehr oder weniger. Genau, so, aber jetzt kommen wir quasi zum eigentlichen Fallout. Also es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Kunden ziehen ihr Geld ab, 42 Milliarden sollen abgeflossen sein, allein in den letzten 24 Stunden. Und die Bank versucht parallel sich zu rekapitalisieren, also Käufer für Anteile zu finden, während aber ihr Kurs eigentlich so weit einbricht, dass es unmöglich ist, noch jemand zu finden, beziehungsweise dass sie für, um 3 Milliarden zu raisen, die Hälfte der Bank abgeben müssen. Das heißt, so haben wir letztes Mal geschlossen, dass die Rekapitalisierung unmöglich wird. Und dann tritt eigentlich die FDIC, also die Aufsichtsbehörde, und Einlagensicherung ein und sagt, wir machen die Bank jetzt zu, um weiteren Schaden zu verhindern, damit jetzt nicht mehr ungerechterweise First Come, First Serve gilt. Also wer zuerst in der Reihe steht, kann seine Millionen abholen, sondern wir schließen die Bank. Letztlich wird eine Art Insolvenzverfahren, also man bekommt Titel, jeder Kunde hat prozentual den gleichen Anrecht, das gleiche Anrecht auf die Verbliebenen, beziehungsweise erstmal bekommt jeder, was versichert ist durch die Einlagensicherung. Danach hat man anteilig pro Rata Recht an den Assets der Bank und man schließt das. Und übers Wochenende arbeitet man daran, die Bank entweder zu verkaufen oder muss sie staatlich retten. Das sind die zwei Optionen, die wir beschrieben haben. Oder die vierte ist quasi, man lässt sie pleite gehen und lässt die Leute warum ich lachen muss, ist, Glöckler liest gerade das Buch Angel von Jason Calacanis und baut damit die perfekte Überleitung für was als nächstes passiert. Und zwar,
was ist denn als nächstes passiert?
Als nächstes kommt ein Emergency Pod unserer libertären Milliardärsfreunde raus und die haben nicht mal angefangen, sondern auf Twitter hat sich schon relativ stark rausgebildet. Also es gab so ein bisschen die vier Phasen, fünf Phasen der Trauer. Also manche wollten es nicht glauben, andere haben Durchhalteparolen gesendet, irgendwie waren in Denial oder haben versucht, konstruktiv das jetzt zu lösen. Und der so ein relativ bekannte All-In-Podcast, so ein David Sachs, David Friedberg, Jason Calacanis und Shamat Palihapitiya, der letztere, sagen wir, Stock-Market-Charlatan. Jason Calacanis, einer der bekanntesten Angel-Investoren. David Sachs, einer der größten Software-Investoren, höchstwahrscheinlich kurz vor Milliardärstatus irgendwo. Shamat auch. Und Friedberg, Tech- und Bioscience-Investor, sagen, das ist Armageddon, ex-Gary Tan, der Y-Combinator-Chef, der vorher noch seinen Gründern regelmäßig sie gezwungen hat, zur Silicon Valley Bank zu gehen, wurde zumindest so auf Twitter so gesagt, sagt, der Extinction-Event, der Auslöschungs-Event der Startup-Szene droht. Man verbreitet jetzt sehr aktiv Panik. Ne? In dem Podcast ist einerseits das Narrativ, also es wird eigentlich aktiv daran gearbeitet, Contagion, also das Überspringen quasi des Viruses auf andere Banken, was natürlich ein Risiko ist. Also Bankruns sind immer ein Problem, weil sie eine Bank relativ schnell zugrunde richten, aber sie haben ein hohes Risiko, dass sozusagen das Vertrauen in andere Banken verloren geht und auch dann Kunden sich dort anstellen. Und da muss man jetzt meiner Meinung nach sagen, dass die Leute versucht haben, das aktiv herbeizuführen, indem sie sagen, wir haben ja natürlich auch gesagt in unserem Podcast, was sind die nächsten Kandidaten, wenn das schief geht, so. Aber die sagen jetzt, man müsste eigentlich direkt zur nächsten Bank gehen und auch die Bank wird morgen, wenn die Börse aufmacht, umkippen, die Leute kriegen ihr Geld nicht mehr raus. Jason Calacanis hat später auf Twitter gepostet, man müsste sich schon mal hier Benzin und Messer besorgen für die Zeit nach Montag. Also man verbreitet sehr aktiv Panik, versucht so viel vom Bankensystem mit hineinzuziehen als Kollateraldamage, um das Problem größer erscheinen zu lassen, als es zu dem Zeitpunkt war, damit die Silicon Valley Bank vom Staat gerettet wird. Also das ist relativ klar das Ziel. Man kann sich das anhören. Ne? Shamat wird nicht müde, immer zu betonen, wie sehr dieser Podcast auch in Washington gehört wird. So wie der Doppelgänger Tech Talk Podcast natürlich auch in Berlin gehört wird, könnte man sagen. Nein, aber tatsächlich auch in den Ministerien, in der FDP geführten. Auf jeden Fall, man versucht die Politik zu beeinflussen, um jetzt die Millionärsbank dringend zu retten. Versucht relativ aktiv Contagion Risk zu erzeugen, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, dass es vollkommen unwahrscheinlich ist, dass es jetzt noch eine First National oder eine Signature getroffen hat. Signature ist übrigens dann übers Wochenende auch unter den Schutzschirm gekrochen oder wurde zugemacht. Von daher ist es sicherlich nicht vollkommen absurd gewesen, das zu behaupten. Aber wenn man das hört, wird relativ klar, da wurde eigentlich aktiv versucht, den Bankrun auszuweiten, um die starke Hand des Staates zu forcieren.
Ja, und vor allem so wahnsinnig verlogen. Also, das wollte ich auch sagen. Es wurden also so Sachen gesagt.
Also es gibt der Spruch im Krieg und beim Jagen, beim Angeln, ne? Beim Angeln und beim Jagen wird so viel gelogen, oder was ist der Spruch? Nirgendwo wird so viel gelogen wie beim Angeln und im Krieg oder so. Das muss man erweitern um Krieg und Bankruns. Also ich habe auch in den letzten 48 Stunden nicht so viel Unaufrichtigkeit erlebt wie, ist Wahnsinn. Oh, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, also wurden dann ja so Sachen gesagt wie, ja, wir müssen schauen, dass die Gehälter bezahlt werden können, weil sonst schwappt das über auf die anderen und dann kann auf einmal der Restaurantbetreiber oder der Plumber oder was auch immer nicht mehr bezahlt werden und das schwappt über auf andere Banken und es betrifft nicht nur Tech-Leute. Die hätten einfach nur sagen können, hey, fuck, wenn das hier passiert, bin ich auf einmal nur noch halb so viel wert und wenn ich dann nicht endlich Millionär bin oder was auch immer, Million was auch immer, dann geht es mir einfach schlechter, weil mein Konto kleiner ist.
Ja, das Lustige ist, Sie haben das Gegenteil jetzt. Ja. Sex sagt ja, er ist persönlich überhaupt nicht betroffen, labert in dem Podcast rum, dass er so glücklich ist, sein Geld noch abgezogen hat. Und es gibt aber eine Liste mit 46 großen Fonds, die da drin waren. Unter anderem Kraft Ventures, was die ja im Podcast noch, wundert mich, dass die das nicht geschnitten haben. Jetzt muss man dazu sagen, Fonds haben keine großen Cash-Bestände in der Regel, sondern Fonds haben, ich würde fast behaupten, negatives Cash. Also viele Fonds, also wie funktioniert, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie Kraft Ventures hat einen 500 Millionen Dollar Fonds geraced, dann heißt das nicht, dass Kapitalallokatoren ihnen 500 Millionen Dollar überwiesen haben. Das heißt, die haben Versprechen gemacht, dass in dem Moment, wo Kraft Ventures das Geld callt, ein Capital Call macht, also das Geld anfordert bei den Investoren, sind sie die Verpflichtung eingegangen, das innerhalb von 14 Werktagen oder so spätestens anzuliefern, das Geld. So, das heißt, eigentlich hat ein Fonds in der Regel wenig Geld rumliegen. Ne? Also es kann sein, dass sie sogar negativ haben. Das heißt, sie investieren schon in Startups, borgen sich das Geld dafür und um die Rendite zu erhöhen, callen sie das Geld der Investoren erst später. Dadurch steigt die interne Rendite des Fonds und der Investoren nämlich sogar. Das heißt, man verzögert um bis zu ein Jahr eventuell den Capital Call. Dadurch bleibt die TVPI, sozusagen der Multiple auf mein Geld, das ich mache, sinkt ganz leicht, weil ich ein bisschen den Kredit zahlen muss. Aber die IRR, die interne Rendite, steigt, weil auf einen kürzeren Zeitraum die Gesamtrendite runtergebrochen wird. Aber das führt jetzt zu weit. So, auf jeden Fall haben Fonds nicht so viel Geld rumliegen. Aber ein bisschen war sicher. Und ich gehe davon aus, dass wenn Kraft Ventures da war, dass sie mit vielen Startups auch dort gelegen haben und ein guter Partner waren von der Silicon Valley Bank. Es sind aber auch Excel und alle möglichen großen Firmen in der Liste. Aber es zeigt schon mal wieder die Ehrlichkeit. Er hat dann gesagt, da sind irgendwie nur noch ein paar Cent, die er da vergessen hat. Da, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht 100% der Wahrheit
spricht. Was für ein Kindergarten. Also für mich war das Wochenende echt so ein kleiner Kindergeburtstag. Man hatte das Gefühl, ihm wird jetzt hier ein bisschen das Spielzeug weggenommen und sie wissen nicht ganz genau, was sie damit machen und dann müssen sie irgendwie ganz laut nach den Eltern schreien.
Genau. Es ist schon crazy. Libertäre Milliardäre, die bei jeder Gelegenheit auf den Staat hetzen und sich Regulierung wegreguliert wünschen und mehr Freiheit wollen. Leute sollen, warum sollen kleine Leute nicht ihren Paycheck in Venture Capital reinpacken dürfen? Wenn ich ins Casino gehen darf, dann kann ich doch auch in Startups mein Geld stecken. Warum kann nicht jeder Deppen VC-Fonds raisen und irgendwelche Leute auf der Straße anquatschen, ob sie nicht in VC investieren wollen? Warum geht das alles nicht? Wir sind total überreguliert, bla bla. Und dann geht mal was schief, weil genau jemand so einen Müll macht, nämlich das Geld des kleinen Mannes in Startups stecken, genau das, was sie immer sonst propagieren, was viel einfacher sein sollte. Das hat die Silicon Valley Bank gemacht. Die fliegen damit auf die Fresse, weil sie es richtig, richtig schlecht und richtig, richtig dumm und richtig, richtig sorglos gemacht haben. Also meiner Meinung nach strafbar sorglos. Und dann sagen sie, wo bleibt der Staat? Wo ist Janet Yellen? Wo ist Präsident Biden? So, ihr müsst kommen, unsere ganze Industrie. Und das Interessante ist, über dieses ganze Wochenende haben sich die VCs auf Twitter das Maul zerrissen und auf LinkedIn besorgt geäußert und versucht, die harte Hand zu forcieren. Aber die restliche ökonomische Szene, gut, die ist jetzt auf Twitter auch nicht so aktiv, aber man hat eigentlich außerhalb der VC und Tech-Bubble kaum was gehört. Ich habe nicht nur Nouriel Roubini oder so sagen, das ist der nächste Black Swan. Es gab noch hier, wie heißt der andere, Bill Ackman, der versucht hat, das verlesen wir vielleicht nicht ganz, sondern verlinken es, das führt zu weit, aber der hat auch ein sehr düsteres Szenario versucht zu zeichnen, aber der macht auch nichts eigentlich ohne eine Agenda und hat vermutlich selber investiert. Ja, der geht nicht mal auf Toilette, ohne Geld damit zu verdienen. Also dem würde ich jetzt nicht unterstellen, dass der die Wirtschaft retten wollte mit seinem Post. Aber auf jeden Fall, ich hatte nicht das Gefühl, dass die große gesamte Wirtschaft irgendwie Alarm geschlagen hat, sondern es war schon sehr stark die Leute, die sehr direkt davon betroffen waren. Und ich glaube nicht, dass die Angst um das Geld bei irgendwelchen regionalen Sparkassen hatten, sondern dass es konkret um dies, weil wenn die Startups, sagen wir mal, die Startups verlieren ein Drittel ihres Geldes, weil also sogar die Besseren, die gut diversifiziert haben, könnten, und wir gehen gleich, wie realistisch ist, sagen wir, die verlieren ein Zehntel ihres Geldes. Das heißt einfach, dass die VCs oder die bisherigen Shareholder das gegenfinanzieren müssen. Das heißt, der Schaden entsteht hauptsächlich bei den Startups und bei den Shareholdern, was die VCs sind. Das sind die
Rechnungszahlen. Aber den Rechnungszahlen. VCs geht's doch jetzt schon so schlecht. Also den armen VCs geht's doch jetzt schon so schlecht, weil die Firmen nicht mehr so viel wert sind. Das musst du doch verstehen.
Ja, die haben schon schwer genug gehabt. Ne? Ist ja nicht so, dass die drei Jahre gerade Betriebsferien hatten und das Geld von oben geflogen kam.
Es war jetzt auf jeden Fall Stresstest. Ich meine, die letzten Monate waren ja recht ruhig. Sie haben nicht so viel Deals gemacht. Sie mussten am Wochenende nicht mehr arbeiten. Jetzt gab es halt diesen Stresstest. Und als Gründer, VCs haben ja immer unheimlich gute Ratschläge an Gründerinnen und Gründer, wie das so ist mit irgendwie, man braucht gutes Produkt, gutes Team und so und muss da irgendwie dran arbeiten und dann wird man erfolgreich. Und dann gibt's ja auch immer den schönen Spruch, es gibt irgendwie Peacetime und Wartime CEOs und Teams. Jetzt kann man es eigentlich umdrehen. Also man hat jetzt die Möglichkeit gehabt, wirklich mal zu sehen, welche VCs einen guten oder vielleicht nicht so guten Job gemacht haben und wie es läuft, wenn halt mal richtig die Kacke am Dampfen ist. Weil, also so wie am Rücken zur Wand waren ja wahrscheinlich einige lange nicht mehr.
Ja, also ich will nicht sagen, dass sie hysterisch waren, weil das misogyn ist, aber sie haben sich benommen wie kleine Kinder. Und definitiv, also komm, fehlen ein bisschen die Worte. Also und aber auch wie peinlich das ist. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen komisch bei sowas, aber dass dir das nicht peinlich ist, da rumzuheulen, nachdem du jahrelang das Gegenteil propagierst und weil jetzt sozusagen dein Spielzeug kaputt gegangen ist oder droht kaputt zu gehen, drehst du so durch. Ja, jetzt gehen wir nochmal drauf ein, was ist denn eigentlich, was wäre dann eigentlich passiert? Wir gehen erstmal nicht vom Worst Case, aber sagen zumindest mal von der direkten Konsequenz aus. Also wäre der Staat jetzt nicht eingeschritten, so, dann wäre alles bis 250.000 versichert, alles darüber nicht. Was wird mit dem nicht versicherten Geld gemacht? Eine Bank wird liquidiert wie jedes andere Unternehmen. Das heißt, würde ich vermuten, also außer dass es unter Aufsicht der FDIC passiert. Was heißt, entweder findet sich ein Käufer für die Bank, dann könnte es sogar sein, dass man entweder 100% Standard Deposits bekommt oder 95%, wenn man beschließt, die Depositors müssen das mittragen. Oder wenn es nichts gibt, dann wird liquidiert. Das heißt, die Anlageseite der Bank, deren ganzen MBS, Treasury Bills und Startup-Beteiligung oder Startup-Kredite werden am Markt verkauft. Und wenn man sich die Bilanz der Silicon Valley Bank anschaut, dann sieht man, da wäre eigentlich 80, 85, vielleicht 90% des Geldes zusammengekommen. Weil es ist ja nicht so, dass die 100 Millionen Einlagen hatten und oder also Verpflichtung gegenüber Kunden und nur noch 50 Millionen oder Milliarden auf der Anlageseite, sondern es war relativ balanced. Das Eigenkapital war jetzt aufgeraucht durch die Schattenverluste, aber es ist jetzt, was sich übrigens auch dadurch zeigt, dass es ja Hedgefonds gab, die gesagt haben, wir kaufen deine Forderung gegen die Silicon Valley Bank, also wir geben dir morgen Cash, ungefähr 60 bis 70 Cent für den Dollar, also wenn du 1 Million Guthaben bei der Silicon Valley Bank hast, geben wir dir heute, oder 1 Million ist doof, weil da die 250.000 schon drin wären, aber sagen wir, 10 Millionen Guthaben hast, dann geben wir dir heute 6 bis 7 Millionen Cash am Montag, bar auf die Tasche bei einer anderen Bank, die liquide ist, wenn wir dafür deine Forderung gegen die insolvente Bank bekommen. So, das heißt.
Den Deal hätte ich auch gerne gemacht.
Und Hedge Funds sind keine Charity-Organisation. Das heißt, die kalkulieren das Risiko ein, die kalkulieren eine kurzfristige Marge, die sie machen wollen, ein. Und wenn die 60-70% dafür bieten, heißt das meiner Meinung nach, dass sie glauben, dass 80-85% Wert da drin sind und ein bisschen Risiko. So, und das sieht man eigentlich auch in der Bilanz. Natürlich, die machen letztlich die gleiche Mathematik, wie die ich jetzt versucht habe, so serviettenmäßig kurz zu machen. Aber wenn du dir die Assets anschaust und die Verpflichtung der Silicon Valley Bank, dann weißt du, da gab es noch Haftungsmasse. Und richtig ist, keiner hätte 100% seines Geldes bekommen. Richtig ist aber auch, vermutlich hätte jeder mindestens 80% bekommen. So. Und das heißt,
das wäre ein bisschen die Frage der Zeit, ne? Nur, also wann kriegst du die Kohle?
Da kommen wir gleich drauf. Erstmal ist es ein Haircut gewesen. Also du hättest 20% verloren. So. Das wäre erstmal blöd für die Startups und die VCs gewesen. So. Nämlich das Geld, was sie investiert haben, ist auf einmal nur noch vier Fünftel so viel wert. Oder nur noch so vier Fünftel davon da. Wäre blöd, klar. So. Klar ist die Liquidität ein Problem, aber sobald du eine Forderung gegen, wie gesagt, du kannst das sagen Factoring machen lassen, entweder bei so einem Hedgefonds oder wahrscheinlich hätten sich andere professionelle Finanzdienstleister gefunden, die dir das Geld früher borgen, wenn sie sagen, wir besichern die Forderung gegen die FDIC dann schon. Das ist ja quasi liquidierbar, diese Forderung, wenn du das Geld früher brauchst. Plus, warum können die VCs auch nicht mal sagen, hey, die ersten zwei Monate Payroll bezahlen wir mal. Und man muss fairerweise sagen, es gab durchaus Leute, die sich da sehr ritterlich und auch positiv verhalten haben. Ne? Also ich habe jetzt keine vollständige Liste, aber ich erinnere mich, dass Vinod Khosla zum Beispiel von Khosla Ventures gesagt hat, wir schreiben Schecks und wenn es aus unserem eigenen Geld ist, damit ihr Montag eure Leute bezahlen könnt. So, das weiß man nicht, wie wahr das ist, also ob es da irgendwelche Haken und Ösen gab, ne? Aber das klang so wie relativ unbürokratisch geholfen. Das gleiche übrigens bei Shopify, die ihren Merchants angeboten habt, wenn ihr darunter leidet, muss man auch sagen, natürlich hat Shopify ein Interesse, dass die Merchants nicht von heute auf morgen pleite gehen, also ihre Marktplatzhändler, aber auch die haben sehr, sehr unbürokratisch öffentlich geholfen. Es gab durchaus Leute, die sich hier sehr redlich verhalten haben, das muss man auch sagen. Die Mehrheit aber eben nicht. Aber was ich sagen will, also es gibt einen Haircut. Klar, das Geld ist nicht sofort da, aber es ist nicht so, als hätten alle, die 10 Millionen dort hatten, 10 Millionen verloren bis auf die 250.000, sondern man hätte sicher die Hälfte, höchstwahrscheinlich 80%, ich denke sogar ein bisschen mehr, behalten können, wenn man die einfache Mathematik macht oder sich das Hedgefonds-Angebot als indikativ sieht.
Es kommt so ein bisschen rüber, als ob die VCs auch Angst gehabt hätten, dass ihre Startups jetzt wieder eine Bewertung bekommen. Weil wenn sie, also wir haben ja jetzt alle gepredigt, hey, ihr müsst irgendwie eure Runrate so lang wie möglich halten. Wenn man jetzt nicht an das Geld kommt, dann ist natürlich die Runrate kürzer und dann muss auf einmal wieder ein Preistag an eine Firma geschrieben werden, die ja wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so gut ist wie vor 12 Monaten.
Ja, das kann ein Kalkül sein, vielleicht sekundär untergeordnet, weiß ich nicht, aber Fakt ist, es ist auch nicht einfach, so in so kurzer Zeit die strukturierte Runde zu raisen. Es gibt ein kurzfristiges Mittel, das ist ein Bridge Convertible oder sagen noch unbürokratischeres Loan von deinen drei Lead-Investoren oder einem Konsortium der VCs. Das ist meiner Meinung nach relativ unkompliziert möglich. So ist nicht so, dass, wie gesagt, VCs-Fonds halten eigentlich kein Cash, aber dann müssen die halt einen Capital Call machen, sofern das im Interesse ihrer, sie glauben, dass das Interesse ihrer LPs und dass ihre Statuten das erlauben. Wie auch immer. So, jetzt gibt es natürlich ein zusätzliches Risiko, also der Haircut, da würde ich sagen, why not? Die meisten Leute haben das selber zu verschulden. Ich habe relativ wenig, das klingt jetzt bestimmt ein bisschen herzlos und hart. Und ich verstehe auch, dass jemand, der vielleicht sehr jung 3-4 Millionen eingesammelt hat, vielleicht noch nicht mal ein CFO hat, sondern wo die Personalbuchhalterin so ein bisschen das Rechnungswesen mitmacht. Aber jeder, der eine Stufe weiter ist, habe ich null Verständnis dafür. Wenn man zu einer Bank geht, die über mehr als Marktzinsen oder mehr als andere Großbanken zahlt, muss einem klar sein, A, dass damit mehr Risiko einhergeht und B, dass alle Eier, du hast selber gesagt, alle Eier in einen Korb. Also wenn man was Glückler versteht, das ist dem Rest des Marktes zuzumuten. Ist, glaube ich, ein altes Sprichwort in der Startup-Branche. von daher habe ich da relativ, also wenn jemand da 5% oder 10% seines Geldes verloren hätte, ist das meiner Meinung nach gerechtfertigte Strafe für die Dummheit. Aber das, ich glaube auch, dass so viele ein hartes Wochenende hatten und vielleicht auch so ihre Lektion gelernt haben. Die Vergangenheit zeigt eher nicht so. Das größte Risiko ist natürlich, dass es tatsächlich zum weiteren Bankrun kommt. Also, dass du Contagion Risk, dass sich das materialisiert. Die Leute laufen auch zur Signature Bank, zu First National und anderen lokal, US Bank Corp und so weiter. Das ist natürlich ein Risiko, was die Regierung eindämmen muss. Das hätte man auch machen können, indem man sagt, man garantiert zum Beispiel alle anderen oder dass man andere sagen, Mittel nutzt, um Vertrauen zu schaffen, was natürlich nicht einfach ist. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, warum es auch fies, so ein bisschen fies ist, diesen Kollateralschaden da bewusst in Kauf zu nehmen, wenn nicht zu erzeugen. Weil dann ist es irgendwann so, dass die Regierung einschreiten muss, weil diese Garantien letztlich ein relativ mildes Mittel sind. Die kosten, wenn es gut geht, eigentlich nicht so viel Geld, so wie das Deutschland in der Bankenkrise damals nicht so viel Geld gekostet hat letztlich. Das ist halt eine Haftungszusage, die im Regelfall nicht gecallt wird oder nicht auf die nicht zurückgegriffen werden muss. Von daher ist auch schwer zu argumentieren, warum der Staat dann nicht einschreiten sollte. Einerseits finde ich, muss man das Risiko fair entlohnen und das heißt eigentlich Haircut für die Leute, die vorher zu gierig waren. Andererseits würde es zu einem echten übergreifenden systemischen Bankrun kommen oder auch nur ein paar Regionalbanken umflippen, ist es eigentlich ein Schaden, den man auch vermeiden möchte, prinzipiell. Es ist schon nicht ganz einfach. Ich will auch nicht sagen, dass jetzt die falsche Entscheidung getroffen wurde. Ich will schon mal sagen, dass ich einige da wirklich sehr kleine Jungs benommen haben in der Phase. Vermutlich ist die Entscheidung kurzfristig die richtige. Ob es langfristig nicht wieder zu dem genau gleichen Verhalten führen kann, ist die andere Frage. Um das nochmal apropos das gleiche Verhalten. Ne? Es gab ja auch, insbesondere wenn du in Deutschland mit der Silicon Valley Bank gearbeitet hast, hast du eigentlich mit der UK Branch, also der Filiale in Großbritannien, im Vereinigten Königreich gearbeitet. Die wurde dann ja relativ schnell auch dicht gemacht. Ich glaube am Freitagabend noch, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und also wurde auch unter das, wie heißt es dort, das auch HM Treasury, also das ist der Kämmerer, das ist der Finanzminister letztlich, aber der Kämmerer der ihrer Majestät hat sie unter den Schirm genommen. Und da kam dann auch übers Wochenende, sowieso kamen so in USA und UK, dann Statements von VCs, die sinngemäß hießen, wenn ihr unser Spielzeug, unsere Lieblingsbank rettet und unsere Startups damit Gründer und Fonds schadfrei haltet, dann verpflichten wir uns, unsere Startups sofort wieder zu überzeugen, alle zu dieser Bank zurückzugehen, also sodass die Bank, die ihr rekapitalisiert oder stärkt, auch zukünftig quasi viable bleibt, also überlebensfähig bleibt. Und das ist halt so dumm, also es kann nur gelogen sein, weil wenn du das machst, dann sagst du, wir kreieren ab dem neuen Tag 1 kreieren wir sofort das gleiche fucking Cluster Fuck Risk wieder. Also wir machen genau den gleichen Fehler. Wir jagen alle unsere Startups zu einer Bank, die bei einer Startup-Bank sind, die nicht diversifiziert sind. Wir haben das gleiche Problem wie vorher. Komplett absurd. Warum würde jemand, der einigermaßen schlau ist, das tun? Jeder VC, also das heißt ja, wir sagen, wir schwören dir, wir lernen keine Lektionen, wenn du unsere Bank wieder, wenn du das Spielzeug reparierst, dann spielen wir wieder genauso hart damit in Zukunft. Weil was sie tun müssten,
was sie tun
müssten, ist den Startups, die ab jetzt sagen, verteilt euch, wir überweisen nirgendwo hin mehr als 1 Million, wenn wir nicht 3 Bankverbindungen bekommen. Das ist, was sie machen müssten. Und wenn sie schwören, wir machen den gleichen Scheiß wieder, dann ist das meiner Meinung nach kein gutes Versprechen, um zu zeigen, dass die irgendwas gelernt hätten.
Ja, bin ich bei dir, aber ist es nicht ein Unterschied, wenn die Bank jetzt bei einer großen Bank liegt oder Unterschlupf bekommen hat?
Ja, dann ist es was anderes, aber ja klar, dann ist es was anderes. Aber dieses Versprechen sozusagen, wenn ihr unsere Bank wieder heile macht, dann halten wir sie am Leben, indem wir wieder das ganze Business dahin schieben. Das ist ja, was dahin geführt hat. So, aber
Crisis Management war in Europa schon besser als in Amerika gefühlt. Also die haben halt ein Statement zusammen gemacht. Oder?
Ja, das Problem also war halt ein bisschen kleiner. So, ne? Also ich glaube, die UK-Branch ist auch deutlich kleiner einfach als US wahrscheinlich. Und es hilft natürlich auch, one of your own in der Downing Street 10 zu haben. Also Rishi Sunak ist ja Ex-Investmentbanker. Das hilft einerseits vermutlich, weil er es wirklich gut versteht. Andererseits vielleicht auch, weil er sich ein bisschen erinnert an seine alten Freunde. Naja, auf jeden Fall, genau, am Ende wurde es an die HSBC verkauft, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Sitz in London, wer es mag, gibt es schöne Folge, entweder The Spider Web auf YouTube schauen oder The Cartel Bank auf Netflix. Die haben dafür 1 Pfund bezahlt, also eine Biogurke hätte mehr gekostet als die UK-Sparte der Silicon Valley Bank. Und damit kann es auch in UK und ganz kontinentaleuropa damit weitergehen.
Ich habe nur eine Frage zu dem, da ist auch die ganze Zeit, wurde von irgendwelchen Loans gesprochen. Also wenn ich mir hier Kredite hole als Startup. Mhm. Was passiert damit? Und ist das nicht das nächste Risiko, was irgendwie aufpoppen könnte?
Ja, ich meine, die müssen die theoretisch auch wertberichtigen. Also wenn die ausfallen, dann müssen die das schon, also wenn die Zahlungen in Verzug sind oder so, müsste man das meiner Meinung nach ankündigen und dann abschreiben. Also jede vernünftige Bank. Prinzipiell das Anlagegeschäft in Venture Debt würde ich vermuten, dass das auch abschreibungsbedürftig wird irgendwann. Ist ja unwahrscheinlich, dass also in den letzten 2 Jahren hat die Silicon Valley Bank nicht viel Geld verdient und da sind die Goldminsen vom Himmel gefallen. Wenn du da kein Geld verdient hast, dann musst du hohe Verluste machen in 2023 fortfolgende eigentlich. Also ja, unwahrscheinlich. Genau, jetzt war das, also was ist jetzt tatsächlich dann in US auch passiert? Sekunde, was gab es zwischen? Achso, natürlich, wir dürfen nicht vergessen, dass, also das sagen wir aber wirklich nur ganz kurz, dass natürlich Elon Musk sich hier auch eingemischt hat und gemeint hat, er stände dem Gedanken offen gegenüber, die Silicon Valley Bank zu retten. Ich glaube, einen besseren Fiduciary kann man sich dafür nicht wünschen als Elon Musk. Der hat gezeigt, wie gut er das Erbe von Twitter verwalten kann. Ich fand die Silicon Valley Bank schon jetzt relativ kaputt zuletzt, aber das hätte er sicherlich noch besser hinbekommen. Dann hat sich rausgestellt, dass die Firma Circle, ich glaube ein Drittel oder ein Viertel ihres Geldes bei der Silicon Valley Bank hatte. Die geben den USDC Tether raus, oder den Stablecoin, den USDC Stablecoin. Dadurch wurde der kurzzeitig ordentlich im Wert bewegt. Verschiedene Startups wurden dann bekannt, Roku, Roblox und so weiter, wollen wir jetzt eigentlich nennen. Also wie gesagt, jedes zweite Startup hat eine Banking-Verbindung zu Silicon Valley Bank gehabt. Macht auch gar keinen Sinn, da irgendwie jetzt einzelne rauszupicken. Aber was ist dann am Sonntagnacht, also logischerweise hat man versucht, bevor die Börse wieder aufmacht und auch bevor die Bankfilialen wieder aufmachen, irgendeine Art von Besserung herbeizuführen. Und Sonntagnacht, also rechtzeitig, kam die Nachricht, dass Präsident Biden veranlasst hätte. Der hat natürlich sofort das dann geclaimed, damit die Leute aufhören, auf Twitter in All Caps zu schreiben. Wer hat das geschrieben? Ich weiß nicht mehr. War ein gutes Meme auf jeden Fall auf Twitter, ist nicht von mir. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat die FDIC, also die Einlagensicherung und Regulator, das FED-System, also Federal Reserve System, die föderale Staatsbank, wie sagt man das? Notenbank der USA, und das Treasury-Ministerium, das Finanzministerium von Janet Yellen, dann gesagt, sie garantieren jetzt die Einlagen bis zu 25 Milliarden. Das stellt eigentlich fast sofort den Trust ins Bankensystem her. Das heißt, Banken müssen jetzt keine Staatsanleihen verkaufen, wenn sie illiquide werden, sondern sie können quasi für fast null Zinsen sich Geld beim Staat borgen und werden, also es gibt quasi eine Cash-Infusion bei Bedarf, extrem schnell, extrem unkompliziert vom Staat. Damit kann eine Bank kurzfristig fast nicht mehr illiquide werden. Es gibt keinen Grund mehr, dich ins Auto zu setzen, zur Bank zu fahren und Geld abzuholen. Das schafft das Vertrauen, was es braucht. Es schwert den Bankrun und die Ausbreitung, die Contagion.
Moment. Das bedeutet, die USA druckt jetzt Geld?
Nee, du brauchst... Und ja. Also im Idealfall wird dieses Geld niemals angefasst. Also wenn vielleicht kommt jetzt niemand mehr das Geld abholen, dann wird es nicht mehr angefasst. Wenn doch, tragen es die anderen Banken. Also ein Konsortium der Bankenlandschaft wird die Kosten hierfür tragen. Zumindest das im Moment das Narrativ. Ob das dann so kommt, ist eine andere Frage. Aber so wurde es gesagt. Also es ist kein Bailout. Es wird keiner der Investoren der Bank retten. Es werden wirklich nur die Deposits geschützt mit diesem Geld und andere Banken am Leben gehalten, damit die Deposits nicht in Gefahr geraten. Insofern ist es kein klassisches Bailout, sondern es ist eine Fazilität, die geschaffen wird, um kurzfristig Liquidität zu schaffen im Bankensystem, die vom Bankensystem getragen wird. So wird es verkauft. Und so muss man es jetzt auch erstmal glauben. Das heißt, ab Montag, also ab gestern, sind wieder alle liquide. Jeder kann so viel Geld abholen, wie er will. Es gibt keinen Grund mehr, überdurchschnittlich viel Geld abzuholen. Die Depositors, die Einlagen Einleger, die Geldeinleger, die Sparer sind vor Schaden geschützt. Das Equity wird aber rausgefegt. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt Aktien nochmal schnell Aktien gekauft hast, weil du dann dachtest, die Aktie erholt sich doch wieder, dass du jetzt einen Gewinn hast, sondern die Aktie geht auf null, die Anteile sind wertlos. Die Bondholders, also Leute, die der Silicon Valley Bank Geld geborgt haben, kriegen nichts. Interessanterweise übrigens, dass das Moody's Rating für die Silicon Valley Bank war Investment Grade, also sagen die höchste Kategorie, die also Aktien haben können, sodass Pensionsfonds, nicht Aktien, sondern Bonds haben können, hättest du quasi eine Anleihe gezeichnet, die der Silicon Valley Bank Geld gegeben hätte, dann hätte Moody's als eine der größten, neben Standard & Poor's und Fitch, einer der drei großen Rating-Agenturen gesagt, das ist irgendwie, was war das, BAA oder so, auf jeden Fall im Investment Grade und damit relativ sicher, relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ausfällt. Das heißt, kein klassischer Bailout, das ist schon richtig, aber es ist einfach von der Incentive-Lage halt trotzdem nicht wünschenswert, weil was du jetzt eigentlich denken musst, ist wieder, dass the diligent is a dump. Der sorgfältig arbeitet, ist im Nachhinein der Dumme. Weil die Banken, die nicht in langfristige Anleihen investiert haben, um höhere Returns zu machen, weil sie, also die nicht wie ein Hedgefund auf Zinsszenario spekuliert haben, sondern einfach entweder die Anlagen zinsfrei gehalten haben oder in sehr kurzfristigen Papieren, man kann ja auch 3 Monate das Geld verborgen, die haben, dann wäre das Zins, also bei 3 Monaten ist das Zinsänderungsrisiko natürlich viel kleiner, ne? Sagen wir mal, 2% auf 3 Monate wäre ja nur 0,4 irgendwas, also dann wäre meine 100 $ Anleihe, wäre dann, bekomme ich nach 3 Monaten, was habe ich gesagt, bei 2% bekomme ich 45 Cent zurück oder 48 Cent zurück. Das heißt, selbst beim Änderung des Zinssatzes auf 4% würde ich nur 50 Cent verlieren bei der Anleihe. Also viel kleineres Zinsänderungsrisiko. Und übrigens kam dieses Risiko, selbst wenn man mal sagt, ich mache langfristige Anleihen, dann kann man sich immer noch hedgen gegen das Zinsänderungsrisiko. Ne? Also Banken haben schon die Aufgabe, also man darf diese Fristenkonkurrenz nicht so eng sehen. Banken haben die Aufgabe, eine Fristenrisikobetrags und damit auch eine Zinstransformation zu machen. Also sie müssen ja kurzfristige Anleihen langfristig anlegen. Aber dabei müssen sie eben darauf achten, dass die Risiken möglichst niedrig bleiben letztlich. Oder zum Beispiel den Sparern langfristiger das Geld abnehmen, damit die nicht von heute auf morgen wechseln können. Die Banken, die sauber gewirtschaftet haben und damit eventuell lower returns hatten, weniger Risikoeingang sind, müssen sich dumm fühlen. So, die haben weniger Geld bekommen. So, während der Boss von der Silicon Valley Bank wahrscheinlich ihnen seinen Bonuscheck gezeigt hat, die haben sich ja, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, 3 Tage vorher noch ihren Bonus ausgezahlt und ihren Insider-Verkäufe gemacht in Höhe von 4 Millionen, weswegen jetzt übrigens die SEC, also das Department of Justice und die SEC ermitteln gegen die Führungsmannschaft, das ist auch das Mindeste. Würde mich sehr freuen, wenn da die Handschellen klicken, weil das meiner Meinung nach so ein bisschen offenen Auges alles passiert ist. Und dann ist es so, dass die Banken, die jetzt ordentlich gewirtschaftet haben, nicht nur kleinere Renditen eventuell gehabt hätten, falls das gut, also es ist ja jetzt nicht gut gegangen, aber stell dir vor, es wäre gut gegangen, dann hätte die Silicon Valley Bank mit mehr Risiko mehr Geld gemacht und wäre dafür belohnt worden. Und plus, jetzt ist aber schief gegangen und jetzt, wer zahlt jetzt die Zeche? Die anderen Banken, das Bankensystem insgesamt und damit auch die Kunden der Banken. Kannst sagen, die Shareholder oder die Kunden, ist vollkommen egal, aber die eigentlich sich nicht schuldig gemacht haben, zahlen jetzt die Zeche dafür. Und was eben auch falsch ist, ist, dass die Leute, die Einlagen bei der Silicon Valley Bank hatten, nämlich die teilweise auch aus Gier den hohen Zinsen entgegengelaufen sind, so wie damals bei der Kaupthing Bank hier in Europa, die haben auch nichts auf die Finger bekommen, sondern lernen, ich kann eigentlich immer die Bank mit den höchsten Zinsen nehmen, weil wenn es schief geht, also ich hab dafür kein höheres Risiko. Wenn es schief geht, dann zahlt der Staat ja. Also dann werden die Verluste solidarisiert und die Bank gerettet. Also warum soll ich noch zu einer Bank gehen, die besonders sicher ist und mir nur 1,8% gibt, wenn die Silicon Valley Bank mir 2,23% gibt? So, das heißt, 3 Parteien haben jetzt ihre Lektion nicht gelernt oder müssen sich eigentlich den Spott ihrer Geschäftspartner anhören, weil sie die dumm sind und die Zeche jetzt zahlen für andere Leute, die sozusagen zu sehr auf dem Gas standen.
Und was passiert als nächstes?
also im Moment gehen alle Aktien der Banken hoch, also es ist große Erleichterung angesagt. Ja, ich denke, es wird sich, also Silicon Valley feiert, nehme ich an, ein hartes Wochenende. Haben Montag früh bestimmt den Tag mit dem Bloody Mary begonnen. Und ja, also wie gesagt, es wird jetzt ermittelt, inwiefern das eigentlich bekannt war, ob man eventuell mit Absicht dann noch kurzfristig eigene Shares liquidiert hat. Man muss auch eigentlich auch überlegen, wie geht's eigentlich noch weiter? Also es soll nochmal eine zweite Auktion geben, wo ein Käufer gesucht wird. Es sind immer noch Morgan Stanley, JP Morgan und eine ähnliche gleich große, also nicht so groß wie Banken, die sozusagen ungefähr auf dem Level von der Silicon Valley Bank war im Gespräch. Also man versucht es nochmal, einen Käufer zu finden. Ansonsten gibt es Gerüchte bei The Information, konnte man lesen, dass Apollo, eine große Private Equity Gesellschaft, Interesse zu Schein hat und mit General Atlantic oder General Catalyst, ich glaube General Catalyst was, Andreessen Horowitz und Redpoint Ventures geredet hat. Jetzt muss man aber auch sagen, also warum haben sich die VCs nicht zusammengetan und das Geld aufgebracht? Du kannst auch sagen, hey, das ist hier unsere Genossenschaftsbank. Also wenn das ihre präferierte Bank ist, warum haben die nicht gesagt, wir raisen jetzt einen kleinen Emergency Fund und machen das zu unserer Genossenschaftsbank, wenn wir eh die Hauptprofiteure davon sind? Haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, hey, der Staat muss das retten. Wir haben keinen Bock, das Geld aufzubringen. Und die hätten sagen können, wir packen hier 3 Milliarden Equity rein, wir verbieten unseren Gründern ab jetzt, das Geld da abzuziehen und retten damit die Bank. Ist aber nicht passiert. Und ich wette auch, Apollo wird das Bit jetzt nicht abgeben, weil sie mit VCs reden. Und wenn das so ist, dass kein VC eigentlich in ein Konsortium sein will, das die Silicon Valley Bank jetzt rettet, dann muss man fast überlegen, ob es nicht so war, dass eigentlich jeder VC wusste, dass das die Bad Bank ist, die ihre Startups nochmal Late Stage durchfinanziert hat, das Risiko, wo sie ihr Risiko auslagern konnten, an die Silicon Valley Equity Holder, Silicon Valley Bank Equity Holder und auch Depositors damit. Muss man ein bisschen schauen, wie das weitergeht.
Bei der ganzen Nummer habe ich gedacht, eigentlich bräuchte man doch eine Bank, die nichts macht, außer mein Geld hält. Also so wie so ein Tresor halt. Wieso gibt's nicht so, sollen wir nicht eine Doppelgänger-Good-Bank machen? Also wir machen nichts, außer dein Geld nehmen und mit dem Geld arbeiten wir nicht, sondern das schließen wir einfach ein.
Ja. Das,
und dafür nehmen wir Geld.
Ja, wenn du Geld dafür nimmst, dann könnte es funktionieren. Das ist also dein Freund David Sachs, nein, Spaß. David Sachs hat es ja auch vorgeschlagen. Also er hat ja gesagt, warum kann der Depositor, der Sparer, nicht erwarten, dass sein Geld sicher ist? Also weiß irgendjemand, dass mit seinem Geld spekuliert wird auf der anderen Seite der Bankbilanz? Können Leute nicht einfach erwarten, dass sie mit ihrer Kreditkarte überall zahlen können und ein Konto haben, wo ihr Scheck raufgeht vom Arbeitgeber? Warum? Obwohl, das ist natürlich nicht das Profil des typischen Silicon Valley Bank Kunden, muss man dazu sagen. Ne? Also wir haben ja gehört, 97% der Einlagen waren nicht versichert. Das heißt, 97% der Einlagen waren über 250.000 Euro. Ja? Das ist, man versucht natürlich immer, den kleinen armen Sparer herbeizuziehen, wenn es um schöne Bilder geht. Aber wie auch immer, Fakt ist, das weiß auch er, Banken funktionieren so nicht. Und die andere Frage ist, ob jemand bereit ist, eben auf Zinsen zu verzichten. Also wenn Leute 2% Zinsen haben wollen, dann muss ihnen klar sein, dass das nicht risikofrei oder nicht komplett risikofrei geht. Wenn du jemandem Verwahrentgelt gibst und eine Bankinggebühr, damit deine Kreditkarte funktioniert und du Überweisung machen kannst und damit jemand ans Telefon geht, wenn du anrufst, dann kann man das Produkt bauen. Aber ich glaube, dafür gibt es keine Nachfrage. Sondern die Leute wollen Zinsen haben, die wollen, dass sich ihr Geld von alleine vermehrt. Und Geld kann sich nicht von alleine vermehren, sondern das muss zur Arbeit, also must be put to work, wie sagt man das? Also es muss zur Arbeit.
Das Geld muss arbeiten.
Das Geld muss arbeiten, genau, so einfach ist. Das Geld muss halt arbeiten und wenn es arbeitet, das geht nur mit Risiko. Also man muss nicht immer das maximale Risiko wählen, aber wenn du Zinsen haben willst, dann muss Geld arbeiten und das muss den Leuten auch klar sein. Und wenn nicht, können sie es versichern oder sich hedgen. Na gut, der Privatanleger hedgt sich natürlich nicht, aber man kann, glaube ich, private zusätzliche Einlagensicherungen machen. Könnten Banken sich zusätzlich versichern und sagen, bei uns ist ihr Geld sagen über 100.000 Euro oder ja 100.000 Euro geschützt. Er ist doch VC. Dann soll er das Produkt doch bauen. Wenn er glaubt, da gibt es einen Markt für. Komisch, dass er es nicht gebaut hat, wenn er glaubt, dass es so viel Nachfrage danach gibt und dass jeder es verdient. Ich glaube schon, dass das nicht jedem Sparer bewusst ist natürlich. Aber man muss schon fragen, wofür man seine Zinsen bekommt. Man borgt halt jemand anderes Geld und diese Person, und im Zweifel ist das in dem Fall eben die Bank, kann dann damit auch pleite gehen. So ist es nun mal leider. Aber ja, du kannst ein Schließfach packen, da ist es sicher. Also kannst ausgeraubt werden. Aber das kannst du wiederum versichern lassen. Von daher, ja. So, dann, was ist schon, oh Gott.
Lass uns zu Earnings gehen. Ist
ja vorbei. Ja, willst du noch Earnings machen?
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Zwei Sachen musst du mir schon noch erklären. Also hauptsächlich eine. Was ist mit GitLab passiert? Die sind 30% abgestürzt. Da müssen die Earnings doch eine absolut negative Überraschung gewesen sein. Oder hatten die auch einfach die falsche Bank?
Die hatten vor allen Dingen die falsche Bewertung, glaube ich. Also die wurden vorher mit 10x Sales bewertet. Sind auch gewachsen wie Unkraut. 70% die vorletzten drei Quartale, dann 65 im letzten Quartal und jetzt geht das halt auf 51 runter. Ich glaube, damit hatte man sogar gerechnet. Sie werden prozentual gesehen auch profitabler. Also die operative Marge ist nur noch -38%. Im Vorjahr waren es noch -52. Die Rohmarge hat sich aber zum Beispiel krass verbessert Rohmarge von 88,2 auf 88,4. So krass ist das gar nicht, aber im Vergleich zum Vorquartal ist der Anstieg nochmal höher. Aber sie haben mit 88% eine extrem hohe Rohmarge auf jeden Fall. Ihre Kosten wachsen noch langsamer als der Umsatz mit 42%. Sie haben ja auch schon Leute entlassen. Das heißt, die Kosten sollten sogar noch mehr stagnieren in Zukunft. Das ist eigentlich ganz gut. Aber das, was hier, glaube ich, hauptsächlich gestört hat, ist, wie gesagt, einerseits die hohen Ansprüche, hohe Bewertungen bisher. Und das andere ist, dass das Wachstum eben nachlässt. Und vor allem, dass der Ausblick. Sie sagen, sie rechnen fürs nächste Jahr nur noch mit 25%. Das mag ein bisschen konservativ sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie 30 schaffen. Aber das ist natürlich nichts, wofür man heutzutage dann noch 10x Umsatz zahlt bei einer Firma, die noch nicht profitabel ist. Das heißt, der relativ konservative, vorsichtige Ausblick ist hier, was die Leute erschreckt hat.
Und bei Semrush?
Semrush hat, hast du da eine Reaktion? Ich würde vermuten, bei den Zahlen, dass relativ neutral aufgenommen wurde. Da hat sich die Lage...
Plus 8% habe ich hier, plus 7% heute.
Ich würde fast sagen, das ist eher der Markt als, guck mal, was ist vergleichsweise ein Similarweb oder so.
Wieso geht der Markt gerade hoch? Wegen dieser, weil die Leute jetzt alle wieder feiern, dass sie wieder an ihr Geld kommen, oder was?
Ja, weil alle denken, sie sind nochmal bei weggekommen. Das ist so wie, keine Ahnung, bist betrunken Auto gefahren, an der Polizeikontrolle vorbeigekommen und das erste, was du machst, ist in die nächste Bar fahren, um das zu feiern. So ungefähr. Keine Ahnung, das war jetzt sehr spontan, aber...
Erzählst du mir von deinem Wochenende?
Nee, fahre ich nicht und zweitens nicht betrunken in Deutschland.
Ach, du hast Roller gesagt, ne? Roller hast du gesagt.
Ich würde jetzt darauf einfach auch nicht weiter eingehen. Aber Semrush ist... Auch da verlangsamt, also Semrush ist ein Tool, also GitLab ist ein Developer-Tool. Semrush ist eine Marketing-Suite, Marketing-Analyse-Suite, um die eigenen und anderer Leute Suchmaschinen-Performance hauptsächlich zu beobachten, zu managen, daraus zu lernen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die wachsen noch mit 28%, auch das verlangsamt sich ein bisschen. Die Rohmarge entwickelt sich aber sehr gut, hat einen sehr schönen operativen Hebel, einfach weil die Kosten, diese Software zu erstellen, relativ gleichbleibend sind. Aber wenn auch bei nur 28% Umsatzwachstum, ist einfach so, dass die Kosten eher, das sieht man auch sehr schön, die Kosten, Cost of Revenue bleiben gleich oder sinken sogar ganz leicht, während der Umsatz halt noch moderat mit 28% weiter wächst. Dadurch steigt dann einfach der Rohertrag schon. Bei den operativen Kosten geben sie aber noch zu viel Geld aus. Also das Marketing ist immer noch 54% und Forschung und Entwicklung sogar 100% über dem Vorjahr, also 94%. Und damit pushen sie leider weiter in die roten Zahlen so ein bisschen. Kriege ich hier eine Rule of 40, die sieht wieder gut aus, aber ich müsste mal die Magic Number habe ich hier gar nicht. Versuche ich mal kurz im Kopf zu berechnen. Revenue ist von 65,7 auf 68,7 müssten 8 Sekunde, das sind 12. Marketing ist 40. Nee, ist keine gute Magic Number. Nee, wir haben ein bisschen Probleme bei der Revenue Expansion. Aber es ist weder gut noch schlecht. Also man freut sich, dass sie wachsen und sie müssten mal an den Kosten was machen. Das ist ein bisschen pervers hier noch. Fast Verdopplung bei R&D und Sales und Marketing auch noch sehr stark gesteigert wieder. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen schwer zu trennen, was hier Cost of Revenue und R&D ist. Man kann da wahrscheinlich auch ein bisschen rumtricksen und Sachen von Cost of Revenue und R&D legen. Das will ich gar nicht unterstellen, aber das ist eine Gefahr. Ja, wie auch immer. Sind so durchmischte Zahlen, würde ich sagen. Drängt sich nicht auf, sind, glaube ich, relativ günstig inzwischen. Machen nicht viel Verlust, haben auch noch Cash aus dem Börsengang. Wachsen natürlich aber auch zunehmend langsamer. Und die Frage ist, ob ja, Suchmaschinentools, also warum sollte das deutlich schneller als Google wachsen? Natürlich wächst die Branche der Marketer schon noch, aber die bräuchten mal wieder so ein größeres Produkt. Also dass sie irgendwie ein deutlich günstigeres Similarweb, also sie bauen so ein bisschen da dran, aber es ist nicht wirklich gut. Wenn sie mal ein Produkt schaffen, wo man nochmal deutlich mehr Geld für ausgeben wollte, dann wäre das vielleicht spannend. Sie versuchen schon die Preise zu erhöhen ordentlich, aber so, also es drängt sich nicht auf, würde ich sagen. Was sich aufgedrängt hat, sind weitere Entlassungen bei Facebook. Wir haben mehrmals drüber spekuliert, es wurde klarer und klarer. Jetzt ist die Nachricht raus, dass Facebook nochmal wirklich mindestens 10.000 Leute entlassen wird. Sie hatten zuletzt 11.000 entlassen. Das entsprach damals 13%. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich bei jedem vierten Facebook-Mitarbeiter, der seit dem Höhepunkt entlassen werden wird. Dann wird zunächst die Hiring-Abteilung, dann Entwickler und dann Business-Leute entlassen über die nächsten Monate. Das ist sicherlich die richtige Entscheidung. Facebook wächst einfach nicht mehr. Warum hat man so viel Personal aufgebaut? Da gibt es keinen sinnvollen Grund für. Ich finde, es wirkt jetzt am Ende sehr unsouverän von Mark Zuckerberg. Also er hat sich lange dagegen gesträubt, sich dann seinen Investoren doch ergeben oder seine Meinung geändert. Er hat das so in zwei Schritten gemacht. Ich halte das und das vorher der Börse angekündigt, der eigenen Firma, aber erst jetzt später mit Verzug. Was man eigentlich, also woher weißt du, es gibt keine weitere Dezimierung im nächsten Quartal bei Facebook. Ich finde es wirklich nicht souverän. Es ist trotzdem die richtige Entscheidung, muss man auch sagen. Ich bin mir sicher, Facebook schafft genauso viel oder wenig mit den verbleibenden Mitarbeitern. Ein Viertel ist natürlich drastisch, aber man hat in den letzten 4 Jahren, glaube ich, auch verdoppelt seine Belegschaft oder so. Von daher ist es am Ende eben dann absolut gar nicht so groß. Aber ich meine, 20.000 Leute ist schon was. Die kriegen natürlich gute Abfindungen. Es ist auch gut, dass Leute wieder in sozusagen anderen Startups zur Verfügung gestellt werden oder ihr eigenes Startup gründen. Es zeigt aber meiner Meinung nach auch relativ klar, dass Facebook sich nicht auf mehr Wachstum vorbereitet. Also ich würde... Naja, wir müssen nicht auf nächste Earnings spekulieren. Das ist ja jetzt auch egal. Aber genau.
Ja, da reden wir bestimmt in Zukunft nochmal drauf. Worüber wir auch in der nächsten Folge reden werden, ist ChatGPT-4. Und zwar habe ich gerade bei uns auf Discord gesehen, die präsentieren heute Abend das Update. Also wir haben ja GPT-3 gehabt und jetzt gleich um 21 Uhr gibt es ein GPT-4 Developer Livestream.
Ja.
Da sehen wir dann schon, was die Zukunft kann.
Den muss ich mir nämlich gleich anhören, damit ich morgen auf einer Konferenz so tun kann, als wenn ich das alles weiß.
Ja, und was du dir dann auch noch für die Konferenz angucken kannst, ist The New Era of AI und Google Workspace. Auch die haben vor ein paar Minuten...
Das ist egal, ist eine Suchmaschinenkonferenz.
Ja, okay, dann ist nicht so wichtig.
Aber komm Clippy jetzt in Google Docs rein.
Ja, und Google baut es auch bei sich in die Dokumente.
Okay, ich würde sagen, also, ich guck GPT vor oder geh zum Speaker-Dinner, eins von beiden, und guck's hinterher und vergesst dann wieder. Und du erzählst mir morgen, was beim Workspace passiert.
Ja, so machen wir es. Also.
Freitag erzählen wir es allen.
Viel Spaß auf der Konferenz und bis Samstag. Habt einen schönen Mittwoch.
Schöne Grüße aus München. Ciao, ciao.
Peace.